SWR Kultur Gespräch.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Marjana Gaponenko. Sie stammt aus der Ukraine, genauer aus Odessa, und lebt schon lange in Deutschland, genauer in Mainz. Davor war sie einige Jahre in Wien. 2013 hat sie für den Roman »Wer ist Martha?« den Adelbert von Camisso-Preis gewonnen und war nach zwei weiteren Romanen auf dem Weg, eine der wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen zu werden. Und vielleicht ist sie immer noch auf diesem Weg. Wahrscheinlich sogar. Aber jetzt gibt es ein Vorher und ein Nachher, denn jetzt verteidigt sich ihre Heimat gegen den russischen Angriff und sie muss damit umgehen. Wir haben uns bereits häufiger unterhalten, vor allem natürlich vor 4 Jahren nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Damals, 2022, im Interview, war ich wirklich getroffen von dem, wie Sie in diesem Augenblick damit umgehen mussten, dass Ihre Heimat so bedroht ist. Sie sprachen von lähmender Wut, vernichtendem Hass. Wie geht's Ihnen heute?
Von Wut und Hass ist relativ wenig übrig geblieben. Das ist ein Echo übrig geblieben. Ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit, an dieses Gespräch und kann mir vorstellen, wie ich damals in Erscheinung getreten bin. Wahrscheinlich wie so eine leicht angeknackste Ukrainerin, die mit ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat und jederzeit droht zu zerbrechen.
Es war gar nicht angeknackst, würde ich fast sagen, sondern es war wirklich Wut und so eine merkwürdige Entschlossenheit drin.
Ja, diese Wut, ich würde sie als einen Abschied bezeichnen. Ein Abschied von einer Welt, in der ich mich ziemlich häuslich eingerichtet hatte. Ja. Eine Gestern-Welt. Und diese Wut, die richtete sich damals gegen meine Bequemlichkeit wahrscheinlich. Dass ich es einfach nicht wahrhaben wollte, dass die Welt jederzeit auseinanderbrechen kann und dass ein Land inmitten Europa überfallen werden kann, dass ich die Zeichen der Zeit damals nicht gesehen habe, weil es war ziemlich klar, dass die Russen uns überfallen würden. Ich hatte bis zum Schluss, bis zu diesem Abend oder bis zu dieser Nacht das Gefühl, dieser Kelch könnte an uns vorübergehen. Das heißt, als wir uns damals gesehen haben, war ich einerseits wütend auf mich selbst, dass ich in so einer Verblendung gelebt hatte, andererseits natürlich auf diesen Feind, auch in mir, weil ich bin eigentlich russischsprachig aufgewachsen und wollte ziemlich lange mit den ukrainischen Toten und lebenden Kollegen und Kollegen nichts zu tun haben, weil ich mental eigentlich auf dem Trip war. Russland ist sozusagen unser großer Bruder.
Haben Sie das da noch gedacht?
Ja, auch am Bruder im Geiste. Das ist jetzt wirklich sehr ehrlich, was ich sage. Ja. Also diese Wut war so eine Trauerarbeit. Also ich hatte auch Abschied von mir selbst genommen, von die damals wirklich in dieser Illusion gelebt hatte, dass diese Verbrüderung überhaupt existiert hatte. Also das war eine Projektion meiner Unfähigkeit an meine Landsleute, an unsere Denk- und Kultur anzudocken. Das heißt, ich hatte einfach Abschied genommen von einer Welt von gestern, in der ich ja nicht so ein kleines infantiles Mädchen war, das wirklich geglaubt hat, dass die Russen uns niemals überfallen würden. Aber einerseits hatten sie uns schon 2014 überfallen, die hatten die Krim annektiert und irgendwie hatte ich diese Zeit der letzten Jahre damit verbracht, das nicht wahrhaben zu wollen. Das ist eigentlich super ehrlich, was ich sage. Ich glaube, es geht sehr vielen Ukrainern und Ukrainerinnen so, die russischsprachig aufgewachsen sind und die sind einfach in dieser Zeit aufgewacht. Jemand, der nicht aufgewacht ist, der lebt jetzt irgendwo entweder in Russland oder in den okkupierten, besetzten Gebieten und redet sich ein, dass es okay ist, unter russischer Herrschaft zu leben. Also das gibt zwei Wege. Entweder wachst du auf und sagst, okay, ich hätte den Fehler gemacht, dass ich zu faul war oder zu bequem war, mich mit meiner eigenen Kultur, die eigentlich jahrhundertelang unterdrückt wurde, zu beschäftigen. Oder du tust weiter so, als wäre es alles in Ordnung. Es gäbe es keinen Riss in der Welt und es gibt einen Riss in der Welt und der verläuft in der Ukraine.
Sie sagen jetzt die Gestern-Welt, die es davor gab. Also ist das dann eine verlogene Welt gewesen oder ist das eine gewesen, in der man, sage ich jetzt mal, noch quasi kindlich geglaubt hat, also wenn ich die Augen zumache, dann ist nichts?
Ja, also unreife Welt. Jemand, der nicht erwachsen werden möchte, der mit irgendwelchen Klischees weiterarbeitet. Also diese Vorbilder gar nicht hinterfragt. Und das sind nicht meine Vorbilder gewesen. Die wurden mir einfach eingeredet.
Wie welche Vorbilder?
Was meinen Sie? Zum Beispiel, dass diese russische Kultur größer ist, weil sie aus der imperialistischen Denktradition stammt. Also, dass sie per se größer ist und ernst zu nehmen ist. Diese Vorbilder, die klassische Musik, Mussorgsky. Also ich hatte geheult und oft Tränen in den Augen gehabt in jedem Konzert, weil ich wirklich, also ich verleugne mich nicht unbedingt selbst damit, aber Ich glaube, es tut gut, wenn man diese Zeit einfach reflektiert und denkt, okay, es hat alles dazu geführt, diese Unterdrückung kleinen Russlands, also der damaligen Ukraine. Die ukrainische Sprache war verboten. Jemand, der denken, frei denken wollte, der konnte gar nicht frei denken. Also es ist einfach, konnte nicht in seiner Muttersprache schreiben.
Aber Ihnen war vorher schon klar, auch, dass Sie Ukrainerin sind, dass es eine eigene ukrainische Sprache gibt und so weiter. Das war die ganze Zeit klar, aber es war dominiert von der russischen Kultur.
Ja, es war mir eigentlich im Unterbewusstsein immer klar und ich hatte mich auch hin und wieder damit gebrüstet, vor allem nach 2014. Ja, ich komme aus der Ukraine, aber eigentlich wahrscheinlich nur, um zu zeigen, bitte nehmt mich ernst, aber nicht unsere Lage, nicht die Gefahr, die uns droht. Also das hatte ich immer wieder erwähnt, ja, Ukraine, Sie wissen schon, die Ukraine und die Krim. Aber ich rede jetzt von meinem persönlichen Fall. Ich hatte das ukrainische höchstwahrscheinlich verleugnet, weil ich indoktriniert war. Es ist wirklich bitter, das zuzugeben, dass das keine Beichte ist, weil wir uns schon so lange kennen.
Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, einfach deswegen, weil als Wer ist Martha rauskam, das erzählt die Geschichte eines 96-jährigen Mannes, der aus Lemberg kommt, ins Hotel Lemberg zieht mit seinen letzten Ersparnissen oder mit seinen großen Ersparnissen, weil er eine Lungenkrebsdiagnose hat und Vogelkundler. Dieser Lewatzki, so heißt er, wird beschrieben als einer, der aus Ostgalizien kommt. Das ganze Buch atmet dadurch sowas antiquiert, groß, glänzendes und eigentlich steckt jetzt, so wie Sie es jetzt beschreiben, ja eine gewisse Verlogenheit da drin, dass man ihn aus Ostgalizien kommen lässt und nicht thematisiert, wie fragil seine Herkunft ist. Verstehe ich das richtig?
Ja, das Buch hatte ich 2011 geschrieben. Ja. Und ich hatte mir gedacht, jemand, der dieser Jahrgang ist, der müsste sich in dieser Zeit verorten und sich selbst als Ostgalizier bezeichnen in seiner heimlichen Beschreibung. Ja. Und nicht als Ukrainer, sondern so wie er auftritt. Das war so ein Mann von gestern. Ein schräger Vogel, aber jemand, der eigentlich nicht in unsere Zeit gehört. Und damals fiel es mir leicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen.
Ja, es ist ja auch ein schönes Wort und gleichzeitig ist es vor allen Dingen noch etwas, was so eine andere Europakarte hat. Also das ist ja ein Wort, das noch verweist auf eine Zeit, da gab es noch nicht mal Jugoslawien, da gab es noch ganz andere Grenzen überall und er kommt aus Ostgalizien und irgendwie hat das auch was damit zu tun, dass Sie sich Ihrer Landesgrenzen eigentlich auch noch nicht so sicher waren, dass Sie sowas da drin, schwingt das damit?
Es war so, ich hatte mich entschlossen, über einen hochbetagten Menschen zu schreiben, der Jahrgang 1914 ist. Das war eigentlich der primäre Gedanke. Und daraus hat sich eine Welt entfaltet. Ich musste Lewatzki besser verstehen. Ich musste mich mit ihm als hochbetagten Menschen beschäftigen, der nicht ganz hierher gehört. Und weder in die Ukraine noch nach Europa, der zwischen Welten schwebt, der sich eigentlich mehr für Vögel und Krawatten interessiert, weil er sehr besorgt ist um sein fragiles Erscheinungsbild. Der ist aber nicht eitel, der ist einfach verloren. Die Ukraine hat, glaube ich, in diesem Kontext keine große Rolle gespielt. Es ging aber um einen Menschen, der zwar aus diesem Gebiet stammt, aber eigentlich gar nichts mit der modernen Ukraine zu tun hat, weil er in einer anderen Welt lebt. Er ist Professor für Ornithologie und ist ein bisschen verrückt im Sinne verrückt. Also der ist
verschoben.
Ja, also genau richtig. So ist es.
Heißt das, dass Sie eigentlich Ihr eigenes Heimatland, als Sie das Buch geschrieben haben, oder Ihr Herkunftsland, als Sie das Buch geschrieben haben, selbst gar nicht so ernst genommen haben oder nicht so dran geglaubt haben?
Für ernst genommen, aber für selbstverständlich. Wie so eine Selbstverständlichkeit. So eine, keine Kulisse, aber etwas wie Wetter. Du gehörst hierher, das ist deine Heimat, aber ich bin nie in die Tiefe gegangen. Ich würde sagen, ich hatte schon vorher angefangen, über die Ukraine nachzudenken mit meinem ersten Roman Anuschka Blume. Aber meine Ukraine war folkloristisch angehaucht. Ja. Da war keine Tiefe drin. Es war eher so ein Experiment, weil ich aus der Lyrik komme und das war mein erster Roman in Prosa. Das heißt, bis ich Anlauf genommen habe, hat es lange gedauert.
War auch auf Deutsch aber schon geschrieben?
War schon auf Deutsch, ja.
Warum schreiben Sie auf Deutsch?
Das ist wirklich eine der lästigsten Fragen.
Es tut mir leid, aber sie in diesem Zusammenhang muss sie quasi sein.
Weil sie mich zwingt, immer etwas anderes zu sagen. Es ist keine statische Frage. Eine statische Antwort ist ausgeschlossen in diesem Fall. Weil das war eine Schicksalsentscheidung. Soll ich ehrlich sein oder darf ich kokettieren? Soll
ich irgendwie fände das mit dem Kokettieren sehr schön, aber erst würde ich Sie bitten, ehrlich zu sein.
Ehrlich. Wir haben jetzt den 13. Februar 2026. So wie ich mich jetzt fühle, würde ich sagen, ich habe damals mit 13 einfach gerne gespielt. Ganz ehrlich, ich war einfach einsam als Teenager. Ich habe gerne gespielt. Als Kind hatte ich gerne mit Blumen, Insekten, Steinen gespielt, war eher auf kleine Details fokussiert. Und damals war so ein Punkt, an dem ich mir gedacht habe, ich brauche was Ernsthafteres. Ich muss kognitiv über mich hinauswachsen, weil ich konnte mit meinen jugendlichen Kollegen nicht viel anfangen. Die Welt dieser sozialen Spiele, da konnte ich nicht richtig mithalten. Und auf der sprachlichen Ebene, da war ich als Kind ziemlich unbeleckt, weil ich in meiner Muttersprache gestottert habe. Das hatte ich schon oft erzählt. Das wiederhole ich gerne, um mich richtig zu zeigen, also richtig im Sinne, warum mich die Sprache überhaupt interessiert.
Haben Sie die Sprache gewechselt?
Als ich gemerkt habe, dass ich in der deutschen Sprache anders wirke, mich selbst anders wahrnehme, nicht mehr stottere, das war eine Faszination ohne Ende. Ich hatte das Gefühl, es war nicht nur ein Spiel, es war eine andere Perspektive, es war ein anderes Kleid, es war ein Umhang, wie so ein Zauberumhang. Und es hat mir auch geholfen, diese Bedrohung, diese imaginäre Bedrohung aus der Welt dieser Jugendlichen, die ich zwar toll fand, aber ich konnte nie so sein wie sie. Ich konnte nicht rumsitzen und auch irgendwie rauchen oder mein erstes Bier trinken mit denen auf einer Parkbank, weil ich Angst davor hatte. Da hatte ich in dieser Zeit mir gedacht, also brauchst du unbedingt keine Ablenkung, aber brauchst ein Alibi, warum du das nicht machst, warum du nicht gerne ausgehst. Ich gehe jetzt gerne aus, aber es muss nicht mehr sein. Aber damals war es irgendwie so ein Muss. Du musst mithalten, sonst gehst du unter. Und intuitiv hatte ich den Entschluss gefasst, nach etwas zu suchen, was mir ein Alibi gibt, mit dem ich selbst klarkommen würde, warum ich mir das nicht antun will und kann vor allem. Ich konnte das mir nicht antun.
Und das Deutsche war das Alibi?
Das war mein Alibi wahrscheinlich. Keine Entschuldigung, aber ein Vorwand, nicht zu zerstreuen. Wahrscheinlich wollte ich mich auch nicht zerstreuen. Ich
also musste nicht zerstreuen, sammeln. Weil sie lernen mussten, weil sie fokussieren mussten, weil sie die Sprache irgendwie adaptieren mussten.
Ich wollte mich sammeln oder schauen, wer ich bin. So eine Zeit, in der man entweder außen schaut, wer man ist, wie man gespiegelt wird, oder innen. Und ich bin einfach in mich hineingegangen, intuitiv.
Also Sie verlassen sozusagen Ihre Heimat, die Welt, aus der Sie kommen. Die war ja eigentlich doch behütet, oder? Sie sind jetzt irgendwie nicht in prekären Verhältnissen groß geworden.
Ja, aber ich bin in mir selbst groß geworden. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit, die ich sage. Ich bin einfach gerne mit mir selbst gewesen. Ich glaube, viele wissen, was ich meine. Ja. Als Kind, der gerne mit sich selbst spielt, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, die es findet in der Erde, der einfach gräbt und kontempliert. Warum soll man sich verleugnen? Also die Heimat, die war einfach gegeben. Das war einfach die Umgebung, aus der ich geschöpft habe.
Was hatten Sie für ein Elternhaus?
Ich bin nur mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter groß geworden. Ja. Beide arbeitstätig, berufstätig und beide waren eigentlich immer mit etwas beschäftigt. Und ich war als Kind auch beschäftigt mit mir selbst, mit meiner damals kleinen, aber sehr feinen, detailreichen Welt.
Und dann sind Sie in der Pubertät sozusagen in eine andere Kultur gekommen, in die deutsche Kultur dann?
In einen anderen Rahmen, auch in einen anderen Denkrahmen. Das war keine Kultur. Also ich konnte damals die Sprache nicht als Kultur reflektieren. Ich hatte einfach verstanden, ich bin anders, ich bin da, ich bin größer, als mir gespiegelt wird. Mhm. Oder eher größer, als ich mir selbst geglaubt habe, mich selbst wahrzunehmen. Weil das war plötzlich so ein Blickwechsel. Auf einmal sehe ich, ich kann etwas. Und das unterscheidet sich komplett von dem, was ich von mir damals erwartet habe. Auf einmal war ich plötzlich nicht erwachsen, aber ich war gesammelt. Also ich hatte angefangen, mich selbst zu sammeln oder mich aufzurichten.
Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Also es war wirklich, weiß ganz genau, es war schon für die so ein Trauermoment, weil die von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere verstanden haben, ich sitze noch zwar auf dieser Parkbank, ich sehe mich, so ein blau-weiß kariertes Kleid, irgendwelche Schuhe und die sind super locker und ich irgendwie wie so eine steife Puppe. Also und ich war schon gedanklich in dieser deutschen Sprache unterwegs. Ich hatte mich schon damit abgefunden, das ist jetzt mein Weg. Also ich saß zwar auf dieser Parkbank mit ihnen, ich weiß nur, einer hat mir so eine Flasche angeboten, Champagnerflasche, Sektflasche.
Ja.
Krimskoje wahrscheinlich auch. Sowjetske mit der Geste, trink mal. Und ich glaube nicht, dass ich damals getrunken habe, aber damals war ich schon abwesend. Also ich erinnere mich an diesen Moment des Abschieds. Die hatten von mir Abschied genommen, ich hatte Abschied genommen. Und dann bin ich aber weiter zur Schule gegangen, habe Deutsch gelernt in der Schule.
Ja.
Ich hatte auch einen Privatlehrer einmal die Woche. Und es war so ein Prozess, auch mit sehr viel Freude und sehr viel Interesse. auch viel Angst vor dem Deutschlandbild in mir selbst, weil ich bin ja Ukrainerin und die Deutschen haben uns damals...
Ja, natürlich. Eben. Sie sind ja, ja sozusagen zu einem anderen Eroberer übergelaufen dann in dem Augenblick. Oh, und Sie haben vor 4 Jahren auch das, was mich ein bisschen irritiert hat, davon gesprochen, dass die Uniformen Sie in irgendeiner Weise angesprochen haben.
Ja, das ist schon lange her. Jetzt habe ich sehr viele russische Uniformen gesehen, also der Käse ist gegessen. Also ich glaube, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass sie damals wegen dieser Uniformen, die stammten aus irgendwelchen sowjetischen Kriegsfilmen, Nachkriegsfilmen, in denen die Deutschen als Unmenschen mit schönen Gesichtern, wunderschönen Frisuren dargestellt wurden. Und sie hatte mich einfach in dieses Bild verliebt. Also schon wissend, was uns angetan wurde, aber irgendwie war große Unlust da, einfach darüber nachzudenken, warum ich diese Typen so toll fand. Sie hatten in diesen Filmen ganze Dörfer verheizt, Menschen erschossen und ich fand sie trotzdem toll als Kind. Ich war trotzdem verliebt in diese blonden sowjetischen Schauspieler, die diese Deutschen gespielt haben. Das war einfach pervers von mir. Aber ich glaube, ich hatte oft gelesen, dass viele Frauen in meinem Alter genau dieses Problem hatten, dass sie sich in dieses Bild verliebt hatten. Also, ja, also du verliebst dich als Kind in so ein Ungeheuer im Grunde genommen. Also das ist, es gibt bestimmt einen Begriff in der Psychologie dafür.
Und Sie sind dann zum Studium, haben Sie schon Odessa verlassen?
Ich habe in Odessa studiert und nur in Odessa. Ich habe Germanistik in Odessa studiert. Nachher hatte ich einige Literaturstipendien und das hat mit meinem Studium nichts zu tun gehabt. Das waren Literaturstipendien.
Wann sind Sie aus der Ukraine weggegangen?
Die Zeit vergeht so schnell, 2001.
Und wie ukrainisch fühlen Sie sich heute noch?
Ich fühle mich sehr, sehr ukrainisch, weil ich mich jetzt in diese Ukraine hineingearbeitet habe, mit Herz und Seele, mit jeder Faser meiner Seele.
Das heißt, in Odessa sind Sie Deutsch geworden und in Deutschland dann wieder Ukrainerin?
Also ich bin jetzt, glaube ich, in dieser Nacht Ukrainerin geworden, aber ich wachse hinein. Also es ist in meiner eigenen Selbstwahrnehmung so, dass ich mich als ukrainische Autorin jetzt bezeichnen würde, primär und sekundär natürlich als europäische Autorin, aber politisch bin ich natürlich durch und durch Ukrainerin. Das zählt momentan mehr als alles andere. Ich sehe mich nicht unbedingt jetzt als Autorin in dieser Zeit, weil ich in den letzten Jahren wenig arbeiten konnte, weil meine Gedanken ganz woanders waren. Also sie waren natürlich zu Hause und ich bin als Beobachterin dann zum politischen Menschen geworden, glaube ich. Weil man kann nicht neutral beobachten, man muss sich positionieren und ich habe mich positioniert.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie hier einen Platz gefunden haben?
In der deutschen Sprache. Sie kennen mich so und so, also als lächelnde, freundliche Ukrainerin, die einfach lustige Bücher schreibt mit schrägen Vögeln und irgendwelchen interessanten Kulissen, die ein bisschen diffus sind, aber einfach schön als angenehme Nachtluft.
Ja. Ja.
Sie kennen mich aus dem Jahr 2022 wütend. Empört,
sehr wütend.
Ja. Sehr wütend, empört, traurig, gebrochen, Haare raufend, ohne zu verstehen, was vor sich hingeht und wohin es führt. Hilflos, leicht verzweifelt. Und in dieser Zeit habe ich begonnen, über die Ukraine zu schreiben, weil ich arbeiten musste. Ich war eine Zeit lang ziemlich fertig und gelähmt, konnte keinen kleinen Gedanken fassen und dann ging es los. Dann habe ich angefangen, einfach über die Ukraine zu schreiben, aus diesem Deutschland heraus, aus diesem Europa heraus, das für mich immer noch leicht lethargisch ist.
Ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also jetzt erstmal noch die Frage, Ihr Buch, Wer ist Martha, Das letzte Rennen, Der Dorfgescheite, das sind Bücher, die natürlich sehr von so einem Glanz leben. Also man hat immer das Gefühl, sie nehmen ihre Helden und geben ihnen einen Glanz. Das war auch ein bisschen so ihr Auftritt damals. Also es war manchmal wie eine russische Adlige ein bisschen mit Pelz und ähnlichem habe ich sie dann gesehen und dachte so, okay, das ist mal ein Auftritt, das ist ein Statement.
Ja, aber das war nicht meine Perspektive. Also ich wurde so im Spiegelbericht abgebildet mit diesem pelzbesetzten Tuch, also als russische Gräfin. Ich hatte, als ich es gelesen hatte, hatte ich einen Schock gehabt. Russische Gräfin, also alles andere als das, eher so als Ukrainerin, die in Wien so ein Tüchlein trägt und es sieht einfach so aus. Aber das ist nicht meine Perspektive, das war so eine Projektion. Aber die
es
Zeit
hat halt was Spielerisches und das war eigentlich etwas, was auch toll ist, dass jemand sich die Freiheit nimmt, seinen eigenen Willen zum Glanz irgendwie zu leben.
Ja, das Bedürfnis nach Glanz habe ich jetzt überhaupt nicht. Diese Zeit ist längst vorbei. Die Zeit im Glanz zu baden, die Zeit mehr zu scheinen als zu sein, ist längst vorbei. Ich trete nicht mehr so auf. Ich glaube, ich werde es anders gelesen. Also weil ich jetzt was anderes geworden bin. Nicht nur durch diesen Krieg, sondern weil ich einfach reifer geworden bin. Also ich habe kein Bedürfnis, mit Pauken und Trompeten als Literatin die Welt zu erschüttern. Ich möchte einfach Wahrheit, Ehrlichkeit. Ich möchte authentisch sein, mir selbst gerecht werden. Und das ist alles, was ich will. Also es ist mehr Mensch als Vorhaben. Das ist einfach mein natürliches Bedürfnis jetzt. Diese Statements, die gebe ich gerne, aber nicht in dieser Form, nicht mit pelzbesatzten Tüchlein, sondern mit meinen Worten und auch mit meiner Trauer, mit meinem Schweigen, mit meiner damaligen Empörung. Also ich habe nur ein Echo von all diesen Gefühlen. Das ist einfach eine absolute Klarheit in mir. Also ein Nebel, der sich lichtet, was Ukraine und Europa angeht, was diese Zeit angeht. Ich weiß ganz genau, was sie damals vielleicht verstört hat, als wir uns damals getroffen haben bei mir in der Wohnung, als ich ihnen diese Fläschchen mit diesen Riechstoffen gezeigt habe.
Sie hatten damals einen Roman angefangen mit einem russischen Protagonisten und es ging um Parfüm und sie hatten eine unfassbare Menge von Duft- und Geruchsstoffen in der Wohnung aufgebaut.
Nur um sie zu beeindrucken.
Nein, offensichtlich nicht.
Ja, also es ist einfach so, sie hatten mich damals erlebt, jetzt haben sie mich anders erlebt. Damals hat sich der Nebel wirklich gelichtet. Damals war ich wahrscheinlich ziemlich traurig. Jetzt bin ich einfach so, es ist keine Grundtrauer, es ist auch keine Grundmelancholie. Es ist einfach so eine bittere, leicht bittere Klarheit, so wie so ein Medizin, das man einfach dringend braucht. Also manche Kräuterschnäpse, kennen mich wenig aus, aber ich glaube, manche Kräuterschnäpse tun einem richtig gut. Aber das heißt nicht, dass man zum Trinker oder zur Trinkerin werden muss. Aber es ist so eine Zeit, da braucht man so einen diffusen Seelenkräuterschnaps. Und den habe ich mir gegönnt.
Also aber Kräuterschnaps und Klarheit kriege ich jetzt nicht so richtig zusammen.
Ja, es ist so eine brennende Klarheit, die die Kehle runterfließt. Ja. Aber so eine Kehle deines Seins. Und dann spürst du dich selbst anders und man findet andere Worte für die Welt, in der man lebt.
Was bedeutet das denn dann im Alltag? Also Sie haben jetzt seit 4 Jahren diese Situation, das sich quasi neu erfinden müssen. Was haben Sie gemacht? Haben Sie zu Hause die russischen Bücher aus Ihrer Bibliothek geschmissen? Oder?
Überhaupt nicht. Ich habe nicht viel verändert. Ich hatte eine Phase des Haderns. Wer bin ich? Warum habe ich das nicht gemerkt? Ja, warum sind die Deutschen so,
die sind eher schwierig?
Warum verstehen sie so langsam, was jetzt gerade in der Welt passiert, zwar direkt vor ihrer Haustür? Ja. Warum nehmen sie diese Bedrohung nie so ernst? Warum dauert das so lange? Aber ich habe keine Bücher weggeworfen. Ich hatte dann jetzt gerade vor kurzem, vor ungefähr einem Jahr angefangen, literarisch zu arbeiten. Habe ich gemerkt, ich arbeite nicht mehr politisch, emotional aufgekratzt, wütend, empört. Mhm. Ich bin kein Melnik, bin nicht der Botschafter Melnik der Literatur.
Dieser kämpferische Mensch, der bei uns sehr oft im Radio zu hören war und immer wieder gepeitscht hat, hier muss was passieren.
Ja, der meines Erachtens zu Recht gepeitscht hat, zu Recht gestört hat in deiner wichtigen Zeit. Aber ich hätte dann verstanden, ich bin nicht mehr so auf diesem Trip. Ich bin sanfter und weicher geworden. Ich versinke gerade in mir selbst und suche nach meinen neuen Wurzeln, also die irgendwie von unten nach oben wachsen und mich auch in mir selbst verankern, fester verankern. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin wieder Literatin. Das war ungefähr vor einem Jahr. Also man kann nicht ewig trauern, man kann nicht ewig hadern, nicht ewig wütend sein, man braucht eine Stabilität. Entweder bist du an der Front und kämpfst, entweder engagierst du dich vor Ort oder du bist eine Ukrainerin im Ausland und findest deine Mitte endlich in dir selbst.
Entweder, wie viel Kontakt haben Sie jetzt nach Odessa?
Also nach Odessa habe ich Kontakt zu meiner Mutter, die berichtet ab und zu, was los ist in der Stadt und wie viel zerstört wird, was zerstört wurde, wie viele Stunden am Tag sie Wasser und Strom hat, so die scheinbaren Banalitäten des Alltags.
Naja, es geht ja auch hier drum eindeutig, man bekommt das ja mit, also Russland setzt die Kälte als Verbündeten ein, also es geht um Kälte als Waffe. Wie geht's Ihrer Mutter?
Ja, ich hatte mir gerade geschrieben, unser Markt in Odessa wurde nicht zerstört, aber ein bisschen ramponiert durch eine Drohne. Und das ist so eine ganz liebe Kindheitserinnerung, weil ich diesen Markt als Kind ziemlich gut gekannt habe. Und das berichtet sie mit so einer für mich selbst erschreckenden Selbstverständlichkeit. Wir wissen beide, was das für ein Ort ist. Wir waren jeden Samstag auf diesem Markt und haben da eingekauft. Das ist einfach so ein ganz normaler, odysseitischer Markt, wo man einfach gerne plaudert und zwischendrin geht.
Miteinander ist viel Unausgesprochenes dann in den Gesprächen. Also Sie bekommen gesagt, was passiert ist, aber man kann es ja emotional gar nicht besprechen.
Ich glaube, man sollte über diese Emotionen gar nicht ausführlich reden, weil man entweiht sie dadurch. Also jeder verarbeitet das auf seine Art und Weise. Aber die Mutter berichtet mir, unser Markt, ja, ich freue mich, dass sie da nicht weint oder mir das Gefühl gibt, dass ihr selbst dadurch zerstört wurde oder irgendwie einen Knacks abbekommen hat. Es tut weh, aber es ist einfach nur ein Markt. Es ist eine Hausfassade. Viel schlimmer ist es, wenn Menschen einfach für nichts und wieder nichts aus dem Leben gerissen werden, weil es ist wirklich ein, aus dieser Perspektive, ein sinnloses Unrecht. Also Unrecht ist, glaube ich, immer sinnlos. Es gibt einfach überall nur eine Ungerechtigkeit, die kaum in Worte zu fassen ist, an die man sich gar nicht gewöhnen sollte. Aber das, es hat, wie sie mir das erzählt, das hat nichts mit der Gewöhnung zu tun, sondern mit so einem Grundbedürfnis, in seiner eigenen Stille zu schweigen über das, was einem heilig oder wichtig ist. Und dafür bin ich ja auch dankbar, dass sie mir nie das Gefühl gibt, du bist irgendwo im Westen, dir geht's gut und unser Schau, unser Markt und das Gebäude, das wurde, wir sitzen ohne Strom und ohne Wasser. Mhm. Also dafür bin ich meiner Mutter wirklich dankbar, dass sie mir kein schlechtes Gefühl gibt. Also ich glaube, sie ist eine starke Frau und die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind, wie man jetzt sieht, nicht aus Zucker, nicht aus Holz, sind einfach aus Stahl. Aber jedes Metall kann brechen. Das hat unser Präsident auch gesagt vor einem Monat, glaube ich. Und das hat mich ein bisschen, nicht erschüttert, aber einfach wach gemacht, noch tiefer wach. Jedes Metall kann brechen.
Was sagen Sie zu Zelensky? Spielt er eine gute Rolle gerade?
Ich glaube, man braucht einen Präsidenten. Man kann ihn nicht einfach so austauschen, weil der Krieg jetzt dadurch nicht beendet wird. Und das ist genau das, was der Ukraine und den außenstehenden Beobachtern durch Russland eingeredet wird, dass er nicht legitim ist, dass er, wenn er ausgetauscht wird, dann ist es ein anderes Land. Das ist vollkommen falsch, weil man darf den Angreifer nicht aus dem Fokus verlieren. Die Russen haben uns angegriffen, wir haben diesen Krieg, könnten jederzeit Wahlen stattfinden lassen, aber es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass der Krieg gerecht beendet wird. Und das ist auch etwas, was Herr Zelensky immer wieder betont, die Gerechtigkeit, Würde. Begriffe, die nicht inflationär gebraucht werden dürfen. Sie drohen, inflationär gebraucht zu werden, weil sie so oft verwendet werden. Aber das sind so die Basics.
Ja, natürlich.
Gerechtigkeit und Würde. Das sind die absoluten Basics. Ich glaube, es ist auch gefährlich für Europa, sich an diese Wiederholung zu gewöhnen. Und man vergisst, dass es wirklich die Grundlage jedes Miteinanders ist.
Wir waren eigentlich dabei, was Sie jetzt gerade schreiben, wie Sie jetzt schreiben können. Sie schreiben jetzt einen Roman?
Ich schreibe zum Glück an meinem Roman, nicht an dem ich damals gearbeitet hatte mit diesem russischen Protagonisten. Das war von einem Tag, eigentlich von einem Monat auf den anderen erledigt. Diesen Romanprojekt hatte ich einfach vernichtet, weil das war einfach albern. Ich kann nicht über Russland mit Sympathie schreiben. Die Figur hatte ich mit sehr viel Empathie und Sympathie entwickelt. Also ich kann über Russland auch nicht mit Hass schreiben, weil damit schade ich mir selbst.
Das heißt, ist es denn jetzt ein Buch, in dem Ihre Situation und die Situation Ihrer Heimat eine Rolle spielt oder versuchen Sie ganz woanders hinzugehen?
Es ist ein Buch, in dem eine ukrainische Frau in Erscheinung tritt als aufregende, emotional, intelligente, faszinierende, stille Person, die als Parfümeurin und ausgebildete Chemikerin Gerüche sinnlich beschreibt für einen im Auftrag von jemandem. Und dann, wenn der Krieg ausbricht, ändert sich etwas. Es ist einfach eine Hommage an die ukrainische Frau, weil es ist das erste Mal, wo ich wirklich über Frauen schreibe und die Frauen spielen eine Rolle, also und spielen die erste Geige. Es geht einfach um die sinnliche Stärke einer Ukrainerin. Und Russland spielt in diesem Kontext eine Rolle nur als Kulisse, als Horrorkulisse. Das heißt, man nimmt diesen Krieg schon wahr, es ist aber die Ukraine, die im Mittelpunkt steht. Es ist die ukrainische Frau, die im Mittelpunkt steht.
Es ist ja, glaube ich, etwas, worum es jetzt auch im Literarischen geht, dass man sich neben Russland irgendwie eine Identität schreiben musste, oder?
Vollkommen richtig. Es geht unter anderem auch darum, dass diese Ukraine im besten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht wird für den europäischen, das ist wirklich schrecklich, was ich sage, Verbraucher, Konsumenten, dass die Ukraine interessanter ist als Russland. Weil was wir mal mit diesem Russland machen, ganz ehrlich, man kann nicht ewig auf diesem Tschaikowski, Mussorgsky und Dostojewski und wie sie alle heißen, Dostojewski rumreiten, weil mit diesem Krieg hatten sie sich einfach ins Ausgeschossen.
Sie wurden schon mit Gogol verglichen.
Mit Gogol. Ich wurde mit Gogol, weil ich so aussehe.
Von einem Literaturkritiker, als der Dorfgescheiter erschienen ist, hieß es.
Ich kann damit nicht viel anfangen, aber ich verstehe, warum ich so...
Es geht einfach darum, dass es zwar auch eine 200-jährige oder viel 100-jährige literarische Tradition in der Ukraine gibt und die immer wieder aufgesaugt wurde jetzt aus unserer Sicht von diesem riesigen Moloch Sowjetunion, der irgendwann mal so eine einheitliche Literaturgeschichte, sowjetische Literaturgeschichte hat. Heute weiß ja keiner mehr, was das Wort eigentlich war.
Ja, also ich glaube, die ukrainische und die russische Literatur unterscheiden sich kardinal voneinander, allein im Ansatz, die Welt zu betrachten. Die Ukraine ist jahrhundertelang eine Rand, das ist kein schönes Wort, eine Randexistenz, eine Randwelt gewesen für die Russen und leider auch für sie selbst aufgrund dieser Unfähigkeit unseres Nachbarn, dieses Land vor seiner eigenen Haustür als ebenbürtig zu betrachten. Wir waren immer die Untertanen für die Russen.
Und also es ist ein riesiges Land, das eigentlich völlig in der Lage wäre, selbst sich als Mitte zu fühlen. Und das fühlt sich dann auf einmal randständig.
Es war aber nicht unsere Perspektive, das war überhaupt nicht unser Gefühl. Wir waren Opfer eines jahrhundertelangen Gaslighting-Prozesses und der hat jetzt ein Ende gefunden. Das heißt, die Ukrainer sind keine Opfer mehr. Das ist wirklich, muss jetzt wirklich jedem klar sein. An sich schon Opfer der Umstände, der widrigen Umstände, die jetzt einfach nicht mehr zu leugnen sind, als Unrecht, als ein Bruch, Zivilisationsbruch, menschengemachtes Unrecht. Und der Angreifer ist klar zu verordnen. In Moskau ist es die russische Führung, leider auch die russische Gesellschaft, die politisch amorphe russische Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, etwas dagegen zu unternehmen. Aber dass ich mit Gogol verglichen wurde und mit seiner Welt, mit diesen folkloristischen Elementen.
Ja, es ging, glaube ich, darum, dass er auch so ein leicht einen Hang zur Fantastik hatte, zu Volkssagen hatte, dass er in seinen Büchern ukrainische Sprüche, also Vorsprüche gemacht hat und gleichzeitig aber auf Russisch schreiben musste, sozusagen diese Welt nicht verlassen hatte, diese russische Welt.
Ich weiß nicht, wie es bei Gogol war, aber ich glaube, bei ihm war es so, der musste sich auf dieses malerische Ukraine-Bild so konzentrieren und so leicht von oben herab, scheinbar mit ganz viel Liebe, über diese Bauern schreiben, weil er nicht so schreiben konnte, wie er vielleicht gerne gewollt hätte. Es war so ein Unterdruck einer fremden Erwartung aus seiner Zeit.
Bei Ihnen spielen jetzt diese Gerüche, das ist ja auch eine ganz eigene Klasse von Sinnlichkeit, weil wenn man etwas riecht, verändert sich das, was man sieht, automatisch. Oder hat man ganz oft Evokationen der Kindheit wieder, hat man ganz oft eine Erinnerung und so weiter, die das hervorruft. Ist es das, was bei Ihnen da eine Rolle spielt oder warum sind die Gerüche bei Ihnen so wichtig?
Die Gerüche sind sehr, sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern für jeden. Und die Macht des Geruchssinns wird leider von den meisten total unterschätzt. Der Geruch ist eine Macht, die jederzeit eingreift. Und man kann die Nase nicht verschließen, weil man immer atmen muss. Man atmet den anderen ein, man atmet die Welt ein. Es ist einfach ein Versäumnis, darüber nicht zu schreiben. Ich möchte darüber aber extrem sinnlich schreiben, weil ich fasziniert bin vom Geruch an sich, von der Welt der Gerüche. Und es kam erst im Alter, das klingt so, ich bin wirklich, glaube ich, ich sehe jünger aus, als ich bin, aber es kam wirklich auf Alter. Vielen Dank, ich habe gesehen, dass Sie gelächelt haben, aber es war kein ironisches Lächeln.
Nein.
Herr Wasen, Sie kennen mich schon ziemlich lange, Sie haben mich schon damals vor fast 15 Jahren eigentlich damals porträtiert und da hat der Geruch überhaupt keine Rolle gespielt. Die Sinnlichkeit hat keine Rolle gespielt.
Das war der Glanz.
Fragmente, vollkommen richtig, das war der Glanz. Aber jetzt möchte ich diese sinnliche Ebene für mich selbst einfach groß machen und thematisieren. Das heißt, ich musste mich in diese Welt hineinarbeiten, ich musste mir ein gewisses Wissen aneignen auf diesem Gebiet. Und es hat wirklich 6 Jahre gedauert, bis ich dann verstanden habe, okay, ich möchte über das Thema nicht nur sinnlich schreiben, sondern fundiert. Und ich kann das. Diese Zeit habe ich nicht umsonst genutzt. Sie haben diese Fläschchen gesehen, also sie sind hochgiftig und hochkonzentriert. Ich hatte gerade jetzt meine erste Kerzenlieferung an Weihnachten gemacht und es hat ewig viel Spaß gemacht. Ich grinse, aber das ist das, was mich in dieser Zeit wirklich beflügelt, trotz allem.
Es hat jetzt auch was, vielleicht lese ich das jetzt auch zu naiv da rein, aber es hat halt was Subversives aus meiner Sicht, weil Geruch ist etwas, was alles neu einfärbt. Das heißt, man kann, wenn man über Geruch arbeitet, auch Menschen steuern oder emotional beeinflussen oder sowas. Das ist, glaube ich, etwas, was da jetzt auch eine Rolle spielt, oder?
Ja, also die Welt des Geruchs ist eine menschliche Welt. Es ist eine Behausung. Wenn sie plötzlich fehlt, wie in diesem Krieg, vieles geht verloren. Auch diese selbstverständliche Ebene, dass du nach Hause kommst und weißt, wie dein Zuhause riecht. Wenn du nicht mehr zu Hause bist, weil dein Haus einfach vernichtet wurde durch eine Drohne oder durch den Bombeneinschlag, dann fehlt dir auch der Geruch und das Gefühl, dass du ein Zuhause hast. Und deine ganze Vergangenheit ist plötzlich weg, weil der Geruch klammert sich an Gegenstände und es ist ein gegenseitiger Befruchtungsprozess. Die Möbel absorbieren irgendwelche Gerüche, du gibst etwas ab und dann die Möbel haben ihren eigenen Geruch und das ist dein Zuhausegeruch. Und wenn du kein Zuhause mehr hast, bist du schon ziemlich verloren in dieser Welt. Und was bleibt übrig?
Fehlt Ihnen der Geruch der Ukraine?
Also mir fehlt ein Ende des Krieges, ein gerechtes Ende des Krieges und den Geruch der Ukraine, an den werde ich mich erinnern, wenn die Zeit reif ist. Ich werde einfach zurückfahren, vielleicht sogar früher. Ich weiß nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird.
Wird er dieses Jahr enden?
Ich wünschte, der hätte gar nicht angefangen. Also ich glaube, so schnell geht ein Krieg nicht zu Ende, weil er lange Schatten wirft. Der Krieg an sich erst dann zu Ende, wenn der letzte Russe eingesehen hat, dass es ein Fehler war und der symbolische Kniefall vor seinem sogenannten kleineren Bruder, wenn er stattgefunden hat, dann ist er für mich auch zu Ende. Wenn alle Reparationen abbezahlt sind. Klingt für mich fast wie
so utopisch.
Wie eine Utopie, aber dann wäre der Krieg für mich persönlich zu Ende.
Sie haben ein letztes Thema noch, aber liegt mir sehr am Herzen. Zum 80. Geburtstag des Österreichischen Schriftstellerverbandes haben Sie letztes Jahr eine Rede gehalten mit dem ein bisschen resignierten Titel »Europa wird fallen, Leute«. Das haben Sie aufgeschnappt von jemandem, den Sie auf der Straße gesehen haben, der da randaliert hat und irgendwie gesagt hat, Europa wird fallen. Wie sehen Sie die europäische Position und wie sehr wird die Ukraine vielleicht auch durch den Krieg jetzt endgültig nach Europa kommen?
Also der eigentliche Titel meiner Festrede lautet »Vom Singen im Bunker und vom Resonieren im Elfenbeinturm«. Das heißt, Singen im Bunker, das findet irgendwo in Kharkiv und in der Ukraine statt.
Die Bilder hatte, glaube ich, jeder noch vor Augen, ja.
Und Resonieren im Elfenbeinturm, das ist der westeuropäische Intellektuelle, der immer noch nicht eingesehen hat, was es heißt, um seine Würde zu kämpfen, um das Selbstverständlichste zu kämpfen und sie selbst nicht zu verleugnen, überhaupt weiter zu kämpfen und sie selbst zu verteidigen, sein eigenes Land. Was völlig absurd ist, weil man sollte nicht überfallen werden im 21. Jahrhundert. Und sie resonieren. Und
Sie haben da auch schon gesagt, Kriege gehören in Geschichtsbüchern, was ich einen total starken Satz fand. Ja,
Kriege gehörten für mich damals eigentlich in Geschichtsbücher, aber dieses Geschichtsbuch ist jetzt offen. Und jeder kann aktiv mitschreiben, was reinschreiben, etwas ausradieren, auch sein eigenes Leben opfern. Und das war eigentlich der eigentliche Titel. Und es ging einfach darum, dass Europa einfach erwachsen werden muss und dass der europäische Schriftsteller und die europäische Schriftstellerin, westeuropäische Schriftstellerin, einfach aufhören muss zu verallgemeinern. Es gibt kein beide Seiten sind schuldig. Es gibt ein klares Opfer und einen klaren Täter. Und das war eigentlich die eigentliche Botschaft. Und darüber habe ich gesprochen.
Aber Sie haben so eine Idee da dann auch aufgeworfen, haben sich auf Otto von Habsburg bezogen, sozusagen als den Menschen, der eine europäische Vision weiter aufgebaut hat.
Ja, Otto von Habsburg hat schon damals ganz klar gesehen, was dieses Russland unter Putin ist. Und ich berufe mich auf ihn, weil er ein großer Europäer war, der ganz klar gesagt hat, was Europa bevorsteht, wenn es nicht zu seiner eigenen Größe steht. Größe in seinem eigenen Selbstweltbild. Nicht imperialistisch oder dominierend, sondern groß im Sinne menschlich, zivilisiert. Wir stehen zu unseren Werten. Wenn dieses Wir stehen zu unseren Werten aufhört, aufgrund von irgendwelchen äußeren Umständen, von Bedrohung. Ja, Otto von Habsburg hat damals schon gemahnt, dass Europa zu sich selbst bekennen muss, um zu bestehen.
Um seine Seele wiederzufinden.
Um seine Seele wiederzufinden und um diese Seele zu definieren. Was ist die europäische Seele? Diese Frage spielt jetzt kaum eine Rolle für sehr viele Politiker.
Haben Sie eine Antwort?
Das ist wichtig, ist diese Seele zu definieren und sich zu ihr bekennen. Das ist meine Antwort.
Aber was sie ist, ich weiß es noch nicht. Ne?
Ich weiß, man muss sie finden oder man wird verschüttet durch Angst, würde ich sagen, durch Angst hauptsächlich.
Aber jedenfalls ist die Ukraine Teil der europäischen Seele Oder wäre diese europäische Seele auch in der Ukraine zu finden?
Die europäische Seele ist in erster Linie in sich selbst zu suchen, aber man kann sie an der Ukraine orientieren, weil sie liefert sehr viel gerade an beispielhaftem Heldenmut, an Wagemut, ja, an List. Die ukrainische List ist einfach eine Überlebenswille und es ist nie schlecht, listig zu sein, wenn der Nachbar dich vernichten will. Du musst aber deine Wege suchen. Und ich hoffe, Europa wird auch listig, mutig und stark und stolz auf sich selbst und aufhört.
Und den Kosaken in uns finden.
Den listigen Hahn, würde ich sagen. Oder ein so, listiges, kleineres Tier.
Dann Schlussfrage. Sind Sie optimistisch, skeptisch oder resigniert?
Weder noch. Ich bin klar. Ist es Optimismus? Nein. Ist es Pessimismus? Auch nicht. Unbedingt ist es Resignation, ist einfach ein Weitergehen. Ich bin klar in mir selbst.
Vielen Dank. Sie hörten das SWR-Kulturgespräch heute mit der Schriftstellerin Marjana Gapunenko. Mein Name ist Alexander Wasner.